Der RT-Deutsch Podcast, das Interview.
Es ist das erste Buch von Rubicon und befasst sich mit dem Thema unserer Zeit, Titel Die Ökokatastrophe. Wir unterhalten uns heute mit einem der Autoren, Ulrich Mies. Herr Mies, vielen Dank, dass wir hier zu Ihnen kommen konnten. Warum war es wichtig, zu diesem Zeitpunkt dieses Sammelwerk zu veröffentlichen und wie unterscheidet sich das von gängigen sonstigen Büchern zu diesem Thema?
Ja, also dieses Buch ist ja erschienen kurz vor den weltweiten Klimaprotesten am 29.11. Da sollte das Buch unbedingt fertig sein. Das war dann ein wirklicher Kraftakt vom Rubicon-Team, Herausgeber Jens Wernicke und Dirk Pohlmann. Und das ganze Rubicon-Team und die Autoren haben wirklich in einem zweimonatigen Kraftakt dann dieses Buch auf die Beine gestellt. Und wir sind natürlich froh, dass es auch gelungen ist, selbstverständlich.
Aber heißt das, dass die Texte schon vorher da waren? Das Buch hat ja 6 Kapitel, ich kann sie ja kurz vorlesen. Verwirrungen, Manipulationen, Wahnsinn, Irrwege, Realitäten und Hoffnung. Es sind 28 Autoren, also wirklich viele Leute. Was war zuerst da? Das ist so eine Henne-Ei-Frage. Waren zuerst die Texte da oder hat Rubicon gesagt?
Es war unterschiedlich. Ein Teil der Texte waren vorhanden, weil eben viele Autoren ja auch sich ohnehin mit diesem Thema befassten. Und die Virulenz dieser ganzen Problematik, die steigt ja immer höher. Und aber einige Artikel wurden auch speziell für dieses Buch noch geschrieben. Mein eigener, auch unter Zeitdruck entstanden, aber auch von anderen Autoren. Und Interviews auch speziell für dieses Buch, ja. Und wir sehen uns eben in der Tradition. Man muss eben ganz klar sehen, das ist ja jetzt so brandneu nicht dieses Thema. Bereits vor 40 Jahren waren all diese Themen noch nicht in dieser Virulenz, aber sie waren ja schon vorhanden von bekannten Autoren wie Karl Amery beschrieben, wie Heumer von Dittfurt, Ernst Ulrich von Weizsäcker und vielen anderen. Man kann eigentlich heute sagen, ja, es sind im Grunde genommen 40 Jahre verschleppt worden. Es war im Wesentlichen, waren die Probleme damals schon bekannt, man kann es sagen, oder zumindest zum großen Teil bekannt. Und die sogenannten herrschenden Eliten haben eigentlich nicht den Hebel rumgelegt, um uns vor dem hoffentlich nicht kommenden Absturz zu bewahren, was die gesamte Ökologie anbelangt.
Also genau das ist eigentlich das, was für mich das Buch auf eine andere Ebene hebt, muss ich sagen. Also der Untertitel ist, den Planeten zu retten, heißt die herrschenden Eliten zu stürzen. Weil es wird auch tatsächlich nach Schuldigen gefragt, nach wirklichen Ursachen, nach wirklichen Schuldigen. Bevor wir uns dem Thema aber annähern, würde ich gerne den Status quo klären. In welcher Lage befindet sich unsere Welt? Und damit meine ich jetzt nicht die Debatte um die Erderwärmung, sondern um ergreifbare Sachen, die man wirklich sieht und die, finde ich, vernachlässigt werden in der ganzen Debatte. Sie sprechen von Ökosystembedrohungen. Vielleicht könnten Sie das
kurz
erläutern.
Die Klimadebatte ist ja im Grunde genommen nur der Anlass gewesen, dieses Buch jetzt nach vorne zu bringen. Und es geht eben um eine völlig andere Dimension eigentlich. Es geht um tatsächlich diese gigantische Ökokatastrophe, in der wir heute stehen. Und wenn ich einfach nur ein paar Fakten nennen darf, auf den Weltmeeren rotieren etwa 5 Plastikstrudel in der Größe von ganzen Ländern im Zeitraum von 2010 bis 2017 wurden in die Weltmeere eingetragen 5 Millionen Tonnen Plastik bis 13 Millionen. Man weiß es gar nicht so genau, aber diese gigantischen Strudel verderben die gesamte Meeresfauna. Bis zum Jahr 2050 sollen etwa 99% aller Seevögel mit Makro- oder Mikroplastik im Verdauungstrakt verseucht sein. Und so geht das eigentlich immer weiter. Wir müssen sehen, dass die Korallenriffe zusammengebrochen sind um etwa 50% seit den letzten 30 Jahren. Die Mangrovenwälder auch etwa in diesem Zeitraum von 50 Jahren sind also nur noch zur Hälfte existent. Wir haben vor allen Dingen eine enorme Zerstörung der küstennahen Gewässer durch Eutrophierung und Zusammenbruch des ganzen Sauerstoffkreislaufs im Wasser. Und diejenigen, die eben sehr viel im Internet unterwegs sind, die können sich auch mal auf Google Earth das zweifelhafte Vergnügen antun und mal die gesamten Küstenregionen der Welt abfahren. Und dann sehen Sie, wenn Sie in der Legende unten Ozeane angeklickt haben, überall so ein totes Fischzeichen. Das heißt, das sind alles tote, umgekippte Gewässer durch diese Eutrophierung und den Sauerstoffmangel. Also kaputt gemachte Gewässer eigentlich durch die Zivilisation, in der wir uns befinden. Es geht weiter mit einer gigantischen Degradation von Böden, auch von Landwirtschaftsflächen, Erosion, Abtragung von Flächen auch durch Stürme und so weiter, die dann für die landwirtschaftliche Bebauung gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Thema Regenwälder ist ja schon fast in aller Munde. Die Regenwaldvernichtung geht in einem unglaublichen Maße und in einer Schnelligkeit voran, wie man sich das kaum vorstellen konnte. Eine unglaubliche Beschleunigung dieses Vernichtungsprozesses. Weite Teile Sumatras sind im Grunde genommen abrasiert. Da gibt es immer noch Restflächen. Jetzt ist der Amazonas voll unter Druck, auch mit diesem aktuellen Präsidenten, der ja auch Freund von Trump ist, der ja mit Umwelt überhaupt nichts am Hut hat, nämlich der Herr Trump und der andere auch nicht. Und damit wächst eben einfach der Druck auf die verbliebenen Flächen immer weiter an. Man will dort große Landwirtschaftsflächen gewinnen, also jedenfalls diejenigen, die eben in der Rinderzucht aktiv sind, um dann dort entweder direkt die Tiere dort zu platzieren oder aber auch dann für den Futtermittelanbau diese Flächen kahl zu schlagen.
Für den Sojaanbau vor allem.
Unter anderem für Sojaanbau, aber insgesamt für die gesamte Futtermittelindustrie. Und es gibt eine Zahl ganz neu von den Vereinten Nationen, dass 80% aller Landwirtschaftsflächen mittlerweile in mehr oder weniger für die Futtermittelproduktion bereitgestellt werden oder dazu dienen. Das Erschütterndste an all diesen ganzen Dingen, die ich gerade gesagt habe, die man endlos fortsetzen könnte, ist natürlich der Biodiversitätsrückgang, der Zusammenbruch von Insektenpopulationen im Laufe der letzten Jahre um etwa 75% der gesamten Insektenbiomasse. Die Insekten haben es vielleicht in der ganzen Diskussion noch etwas besser, weil man ja jetzt das Bienensterben auch in den Massenmedien entdeckt hat.
Wird öfters thematisiert.
Genau, da wird das auch thematisiert. Und vielleicht kommt man ja in diesem Zuge mal etwas zur Vernunft. Das wäre zumindest ja zu wünschen.
Sie haben jetzt vieles angesprochen, man könnte noch weitergehen und die Tierhaltung ansprechen, die Fashionindustrie, die ja zu den größten Umweltverschmutzern gehört.
Absolut.
Und so weiter und so fort. Es sind sehr viele, für mich sehr greifbare Themen, wo es gar keinen Diskussionsbedarf gibt, ob es nun stattfindet oder nicht, das ist alles sichtbar. Ich habe den Eindruck, dass diese Klimadebatte, ob es diesen menschengemachten Klimawandel gibt oder nicht, dass man diese Themen vergisst, dass man über das Falsche debattiert.
Absolut, absolut. Das ist ja, sagen wir mal, wir bewegen uns ja aktuell in einer vollkommen schrägen Zeit aus meiner Sicht. Wir haben ja nicht nur den Zusammenbruch des Ökosystems, wir haben vor allen Dingen auch einen Zusammenbruch der Diskussionskultur. Und die Engführung dieser Klimadebatte, die ja in eine Hassdebatte im Internet ausgeartet ist, das kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Man meint ja, die würden sich am liebsten gleich die Augen auskratzen, die Leute. Aber das zeigt eigentlich auch, wie in welchem Wahnsinnsgrad diese Gesellschaft mittlerweile sich bewegt und angekommen ist. Und diese Engführung der Diskussion auf die Klimadebatte in Anführungszeichen, es ist ja keine Debatte, sondern ein Informationskrieg, tatsächlich eine Form von Medienkrieg statt. Also diese Engführung ist beabsichtigt aus meiner Sicht und sie soll massiv und maximal ablenken von den Fragen und Problemen, um die es uns geht, eben in diesem Buch und in denen es eigentlich überhaupt in der gesamten Ökologiedebatte geht. Ja, aber diese Themen müssen selbstverständlich zusammengeführt werden, diese Themen müssen zusammen diskutiert werden, Klimadebatte, Ökosystemzusammenbruch und vor allen Dingen auch das ganze Thema Krieg gehört unmittelbar mit hinzu, weil eben einer der größten Umweltverseucher das Militär ist.
Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich würde davor gerne noch immer noch kurz beim Umriss des Status quo bleiben oder wie es dazu gekommen ist. Sie sprechen in Ihrem Beitrag von der großen Beschleunigung, die wir seit 1950 haben. Können Sie erklären, was das genau ist und wozu das führt, wenn es so weitergeht wie bisher?
Also dieser Begriff der Acceleration im Anthropozän, das ist ja dieser Aufsatz, den Sie ansprechen, die letzte Variante dieses Aufsatzes wurde geschrieben, glaube ich, 2015. Will Steffen und Kollegen haben eben diesen Begriff geprägt, der Beschleunigung, Acceleration. Und zwar beziehen die sich ja auf die Zeit ab der industriellen Revolution, ab 1750, und haben dann sind zusammen zu dem Ergebnis gekommen, dass die wesentlichen Ökosystemprobleme seit dieser Zeit in steigender Dimension dann zugenommen haben, in Sonderheit dann ab 1950. Und nochmal wieder eine neue Exponentialentwicklung in allen Verbrauchs- und Beschädigungskurven, sage ich mal, des Planeten ab 1970. Denn vieles von dem, was ich vorhin gesagt habe, ist in dieser Massierung erst seit 1970 etwa eingetreten. Und das ist ja das Erstaunliche. Die damaligen Autoren, die ihre Bücher auf den Buchmarkt gebracht haben, die schrieben so um 1980, 1985, die ich zum Teil genannt hatte, unter anderem auch Herbert Gruhl, Ein Planet wird geplündert. Und da sieht man eben, ab da wurde Zeit verloren. Und eine ganze Generation ist im Grunde genommen nicht benutzt worden, um die Dinge zu verbessern, sondern die Dinge haben sich verschlechtert. Ich darf auch noch erinnern an die große Umweltstudie, die die USA selbst herausgegeben haben. Unter Präsident Carter seinerzeit, 1977, wurde entschieden, wir müssen eine große Umweltassessment machen, und dann stand von Hunderten oder Tausenden Menschen mitbearbeitet dieses Werk über 1000 Seiten an der Zahl fest, und 1980. Und danach kam eben, das ist ja dann das Spannende, Ronald Reagan an die Macht, und alle diese Erkenntnisse aus Global 2000 verschwanden wieder in der Schublade. Und dann war mit Ronald Reagan und Maggie Thatcher eben der große Aufbruch des Neoliberalismus mit dem späteren Umstieg in den marktradikalen Kapitalismus. There is no alternative. Wir haben keine Alternative zu diesem neuen, in Anführungszeichen, Kapitalismus. Und da wurde eigentlich alles Erforderliche nicht gemacht, vergessen, systematisch verschleppt und so weiter. So stellt sich für mich also die Lage dar, und man muss eben sehen, dass in Sonderheit ab dieser Zeit, ja ab 1950, 70, aber auch schon vorher durch dieses zweckrationale Denken, der Planet als Rohstofflager da war, verfügbar war, im Sinne dieser aus meiner Sicht vollkommen hirnrissigen Vorstellung freier Güter. Der Planet stellt freie Güter, Luft, Boden, Wasser zur Verfügung, da kann man mitmachen, was man will, alles aussaugen, alles auslutschen, dem Profitregime unterwerfen und vor allen Dingen dann schlussendlich durch auch diese Ideologie der Externalisierung von Kosten, den ganzen Dreck aus der Produktion, die ganze Verschmutzung mehr oder weniger kostenfrei wieder an diesen Planeten, der eigentlich ja das Leben spendet, wieder zurückgeben. Eine absolut vom Gesamtansatz des Denkens völlig krankes Denken. Ja. Also wir kommen vielleicht ja noch drauf auf diesen Wachstumswahnsinn und so weiter. Ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich das noch sagen darf, der Planet wurde überhaupt gar nicht als ein biosphärisches Gesamtsystem erkannt, das Leben vom Leben abhängig ist. Und wenn wir bestimmte Lebenssequenzen rausschneiden, dann brechen ganze Lebenskaskaden weg. Und das ist die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Und das ist der Zivilisationsprozess, das muss man sagen. Und dieser Zivilisationsprozess nahm echt Fahrt auf eigentlich vor etwa 500 Jahren mit dem Übergang in den Kapitalismus. Und dann stieg das immer weiter an und radikalisierte sich eigentlich immer weiter bis zum heutigen Zeitpunkt.
Was ist denn das größere Problem? Man hört immer wieder, dass die Überbevölkerung das größte Problem ist. Wir werden bis 2050 etwa 10 Milliarden sein. Ich habe gelesen, dass wir bis 2100 nach manchen Schätzungen etwa 18 Milliarden sein werden. Und das wird oft als das größte Problem dargestellt. Aber was ist denn wirklich das größte Problem? Die Überbevölkerung oder die Bevölkerung, der Konsumwachstum der Bevölkerung, sprich der Kapitalismus? Was ist das größere Problem?
Ja, das ist eben die große Frage ist, ob das Bevölkerungswachstum tatsächlich das größte Problem ist. Und die Projektionen bis 2050, die haben Sie ja gerade angesprochen, da sagt man ja, etwa 10 oder 11 Milliarden Menschen werden dann auf dieser Erde sein. Erstens, wer sagt das überhaupt, dass es dazu kommt? Wenn wir weiter so machen, wird diese Zahl an Bevölkerung niemals erreicht werden, nicht? Also wenn die herrschenden sogenannten Eliten weiter so machen wie bisher, kann man eben sagen, dann kommen als diabolische Trinität zusammen der Ökosystemzusammenbruch, die große Klimakrise und die neuen Kriege oder möglicherweise, da arbeiten sie ja nach Kräften dran, der große Krieg gegen China und gegen Russland. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie viele Menschen dann noch da sind, wenn das wirklich alles eintreten sollte. Also wir bewegen uns hier im rein spekulativen Raum vor dem Hintergrund dessen, was aktuell noch gilt. Und ob das in 15 oder 15 Jahren überhaupt noch Aussagekraft hat, wissen wir nicht. Und das ist alles im Bereich der Spekulation. Mehr ist das gar nicht. Hochschreibung auf der Grundlage des Aktuellen. Aber das Aktuelle wird ja permanent umgewälzt. Also kann man da überhaupt im Grunde genommen sehr eingeschränkte Aussagen zu machen, aus meiner Sicht.
Ich glaube, die Hauptaussage des Buches, wenn es eine gibt, ist für mich zumindest, dass Kapitalismus mit der Ökokatastrophe, der Klimakrise, und damit meine ich jetzt alles, nicht nur die Erderwärmung, sondern all das, was wir schon besprochen haben, und Kriege, dass das alles zusammengehört.
Das ist im Grunde genommen vollkommen richtig, was Sie sagen. Es gehört zusammen und ich bezeichne die drei eigentlich als die apokalyptischen Reiter. Ja, also diese diabolische Trinität von marktradikalem Kapitalismus heute, Ökosystemkrise, Ökosystemzusammenbrüchen und diesem ganzen Kriegsgeschehen und auch dem Kriegsapparat als gigantischem Umweltverschmutzer, diese drei gehören zusammen und diese drei sind möglicherweise auch der Zivilisationskiller.
Vielleicht sollten wir kurz sagen, wie beschmutzt der Krieg die Umwelt? Also wie genau wirkt sich das aus?
Ja, wie genau wirkt sich das? Ja, da muss man natürlich schon mal unterscheiden. Militär im Normalbetrieb und Krieg. Das sind ja noch zwei verschiedene Dimensionen. Alleine das Militär oder das Pentagon, so wird geschrieben, verbraucht ja so viel wie ganze Länder zusammen. Alleine an Rohstoffen, an fossilen Brennstoffen, Schmierstoffen und so weiter, an Grundlagenmaterial und so weiter. Das ist die eine Seite. Der Krieg ist eine vollkommen andere Dimension. Der Krieg ist Umweltzerstörung par excellence. Und wenn wir dann nicht nur an den konventionellen Krieg denken, der ja schon verheerend genug ist, und dann auf solche Irrsinn, auf diesen Wahnsinn und Irrsinn, den sich die herrschenden Eliten leisten, mit Atomrüstung, Atomhochrüstung, Modernisierung von der strategischen Triade, der gigantischen Mittelverschwendung, die auch da reingeht, dann ist das der Ultrazerstörungssektor dieses Planeten überhaupt. Ich meine das Militär insgesamt, ich meine aber in Sonderheit das Pentagon.
Aber das alles muss den Herrschenden ja schon klar sein. Sie verstehen, dass das System, das wir haben oder hatten, haben, uns zu dem gebracht hat, was wir nun haben. Eine ziemlich apokalyptische Situation.
Ich glaube, das kann man aber auch nicht generell voraussetzen, denn die Kräfte oder auch die Personen, die im politischen Apparat aufsteigen, sind nicht zwingend die Schlauesten. Behaupte ich jedenfalls. Ich meine, man kann das auch nachweisen. Das sind also zum Teil geschlossene Zirkel, geschlossene Herrschaftszirkel. Wir kommen vielleicht auch nachher auf die Frage, was ist hier eigentlich Demokratie, was ist Fassadendemokratie und so weiter. Aber man muss eben sehen, diese herrschenden Eliten als geschlossene Parallelgesellschaft, so bezeichne ich die, sind eben die Träger dieses toxischen Systems, also dieser perversen Trinität, von der wir vorhin gesprochen haben, dieser diabolischen Trinität oder dieser apokalyptischen Reiter. Und ich denke, sie wissen das, sie machen trotzdem weiter. Und viele von denen halte ich für psychisch gestört, sage ich ganz offen und ehrlich. Sie sind zynisch, sie sind skrupellos, sie gehen auch über Leichenberge und haben damit auch gar kein Problem. Denn sonst hätten wir all die Kriege nach 9/11 alle gar nicht gehabt.
Aber nach außen hin muss man ja jetzt irgendwie reagieren. Fridays for Future, es ist wie gesagt das Thema unserer Zeit, das kann man ja, egal wie man selbst dazu steht, man muss nach außen hin irgendwie reagieren. Und das tun Politiker mit bestimmten Reformen. Wenn wir jetzt meinetwegen bei Deutschland bleiben, halten Sie die Reformen, die angestrebt werden, für sinnvoll? Zum Beispiel CO2-Steuer.
Ja, das ist ja ein ganzes Paket, nicht? Was die Herrschaften, die spielen sich ja dann so diese Reformpakete oder Päckchen gegenseitig zu. Dann fangen wir mal bei der schlichtesten Nummer an. Aktuell werden die Städte mit diesen E-Rollern zugemüllt. Ja, kann man nicht anders sagen. Die Passanten fliegen drüber, die sind unfallträchtig. Ich halte diese Dinger für den größten Schwachsinn. Ist zum Beispiel auch so ein Reformchen, um zu sagen, wir machen etwas. Das ist nichts anderes als ein neues Geschäftsfeld. Ganz einfach. Es ist ein neues Produktions- und Geschäftsfeld. In diesen Gesamtkomplex gehört ja überhaupt die E-Mobilität. Ich denke, dass aber nicht nur ich, sondern auch die Autoren dieses Buches sind sicherlich derselben Auffassung. Das sind im Grunde genommen Pflaster auf eine große, schwerende, klaffende Wunde, die da gelegt werden. Die Frage ist, ob die Wunde nicht eigentlich noch größer machen, weil ja diese ganze E-Mobilität irgendwann dazu führt, dass die gesamte Altfahrzeugflotte verschrottet wird, wo gigantische Ressourcen reingegangen sind. Und dann macht man wieder ein neues Fass auf und sagt, wir machen jetzt E-Mobilität, wir werden wahnsinnig grün und verschleudern unendliche weitere Ressourcen. Also aus meiner Sicht sind das nichts anderes als rein kosmetische Prozeduren, die da gemacht werden. Und wenn wir noch eine Nummer höher gehen, weil Sie das ja auch schon angeschnitten hatten, mit diesen Reformen, Reformchen oder wir sagen jetzt mal Green Capitalism dazu oder New Green Deal. Vor ein paar Tagen ist doch die aus Deutschland entsorgte Kriegsministerin von der Leyen mit diesem großartigen Plan nach vorne gekommen. Sie müsste jetzt doch also im Rahmen des New Green Deal ein paar Billionen investieren.
3 Billionen, ja.
Da wollen wir doch mal sehen, wo diese ganzen Billionen landen. Wahrscheinlich aus meiner Sicht im größten Hirnriss und im größten Schwachsinn, den wir überhaupt nur uns vorstellen können. Und das sehen Sie dann daran, das werden ja auch wieder Mittel sein der Bevölkerungen, die da irgendwo reingepumpt werden, um nochmal wieder so neue Investitionsschübe zu tätigen, um neue Produktionen loszutreten, um mehr oder weniger gute oder auch korrupte Wissenschaft zu finanzieren und neue Produktionslinien zu eröffnen und vor allen Dingen den großen neuen Konsumdrill wieder in Szene zu setzen. Also es ist für mich grotesk. Und wenn man dann aber mal sieht, welche gigantischen Billioneninvestitionen tatsächlich erforderlich wären, um die Umwelt aufzuräumen, um den ganzen angerichteten Wahnsinn und Dreck, den wir bereits produziert haben, den wir in der Landschaft und in den Gewässern haben, Wenn wir da mal Geld investieren würden und sagen würden, okay, nein, wir investieren mal jetzt nicht hirnrissiges Geld, weitere 5 oder 10 Milliarden alleine in Deutschland in den Rüstungssektor, sondern wir stecken einfach mal ein paar Milliarden in neue Schiffsflotten, Spezialschiffe, die dann den zumindest einen Teil in den Ozeanen rotierenden Plastikmülls mal abschöpfen und so weiter und so weiter. Investieren in eine vollkommen neu konzipierte Landwirtschaft, die auch im Einklang mit der Natur ist. Da geht auch gleich wieder das Riesengeschrei los. Ja, geht nicht. Sie haben aber sich 50 Jahre Zeit gelassen, eine halbwegs umweltverträgliche Landwirtschaft auf großindustrielle Landwirtschafts- und Konzernproduktion umzustellen. Das könnte man alles wieder zurückfahren und man könnte sagen, okay, wir subventionieren eine naturnahe Landwirtschaft. Wir subventionieren keine Naturzerstörung mehr im Rahmen der Landwirtschaft, sondern auch die Bauern, die anders arbeiten wollen, kriegen jede Menge Geld. Und das wäre auch in der Bevölkerung sicherlich ein großer Renner. Und wenn Sie Umfragen machen würden über all das, was wir hier ansatzweise besprechen, bin ich davon überzeugt, dass weite Teile der Bevölkerung Ihnen so einen tollen grünen Daumen hinhalten. Und die Herrschenden wissen genau, dass Sie, sagen wir mal, vom Bewusstsein der Bevölkerung auf der Abschussliste stehen. Das wissen Sie genau. Und Sie haben auch ja schon Fridays for Future angesprochen, Extinction Rebellion angesprochen. Das sind aus meiner Sicht die großartigen jungen Leute, die den Hintern hochkriegen, die sich um ihre Zukunft scheren. Man muss nicht mit allen Aussagen dieser Organisationen einverstanden sein. Es ist aber ein großartiger, toller Aufbruch dieser jungen Leute. Und wie gesagt, wir haben dieses Buch anlässlich dieser Proteste ja auf den Buchmarkt gebracht.
Diese Proteste, ich war auf vielen Fridays for Future Demos, ist auf jeden Fall wichtig, diese Leute, die da sind, machen das aus reinem Herzen, da bin ich wirklich überzeugt von. Was oft fehlt, ist das Fachwissen, also wovon wir schon am Anfang gesprochen haben. Man weiß gar nicht, was genau, wo genau geschraubt werden kann. Sie liefern jetzt zum Beispiel gute Ansatzpunkte. Ich würde jetzt kurz nochmal bei der EU bleiben. Es gibt ein Umweltassessment für die EU über den Zustand der Umwelt in Europa 2020. Und da steht Kurswechsel dringend erforderlich, um den Klimawandel zu begegnen, die Zerstörung der Umwelt zu stoppen und künftigen Wohlstand zu sichern. Das hört sich, wenn Sie schon von Fridays for Future sprechen, das hört sich ein bisschen wie so ein Zugeständnis an. Ja, das machen wir, alles klar, aber was?
Das ist es.
Das was ist das konkret? Konkret
gibt's das da ist, um Druck aus dem Kessel zu lassen, ganz einfach. Die herrschenden Eliten merken ja, sie werden gefordert von der Bevölkerung oder auch von der jungen Generation. Und ihnen werden, wenn sie weiter so machen, natürlich dann die Restwähler auch noch laufen gehen. Hoffentlich tun sie das, weil sie ja auch nichts anderes verdient haben. Diese EU ist nichts anderes als ein marktradikales Projekt der herrschenden Eliten, war auch nie etwas anders, das haben viele Menschen aus meiner Sicht noch nicht verstanden. Die EU ist nie konzipiert worden als großes Projekt der Völkerfreundschaft, sondern sie wurde im Laufe des Prozesses zu dem, was sie leider heute ist, zu Finanz-, Kapital- und Konzern-Europa der ganz großen Champions. Und es ist erklärtes Ziel der EU, das kann man auch nachlesen, große Champions zu fördern, mit Champions ist gemeint Großkonzerne, die auf weltweiten kompetitiven Märkten mithalten können oder am besten an der Spitze sind. Und darüber rasiert man den ganzen Klein- und Mittelstand planvoll und absichtsvoll mit ab. Das heißt, das Klein- und Mittelstandssterben steht in direktem Zusammenhang auch mit EU-Politik. Und diese ganze Politik ist eben von den marktradikalen Staats- und Regierungschefs in Szene gesetzt worden.
Sie sagen, dass neoliberale Eliten dieses Desaster angerichtet haben, das wir nun haben, und dass die Reformen, die nun folgen, auch neoliberal sind. Das heißt, sie sind gar nicht darauf ausgerichtet, etwas zu verbessern. Es gibt ein gutes Zitat von Chris Hedges, der sagt, Sie, also die Regierungen, die Eliten, sind zu Hütern eines kapitalistischen Systems der Ausbeutung ausgebildet. Und im Klappentext des Buches steht, die Politik wollte den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Das heißt, es ist ein Teufelskreis.
Ja.
Neoliberale Regierungen haben das angerichtet. Sie wollen so das weiterhin mit neoliberalen Reformen irgendwie, sie wollen es wahrscheinlich gar nicht richten, richtig?
Wie sehen Sie das? Sie wollen aus dem System, das Sie selber angerichtet haben oder mit angerichtet haben, als Funktionseliten des großen Geldes, der Finanzindustrie und der Konzernwirtschaft, also Sie sind die Funktionseliten, das, was Sie angerichtet haben, können Sie nicht zugeben, ist völlig klar. Die Bevölkerung würde Amok laufen, davon wäre ich überzeugt. Deshalb haben wir auch diesen gigantischen diese Gehirnwaschmaschine, diesen Gehirnwaschapparat. Diese neoliberalen Eliten wollen aus ihrem System nicht aussteigen, werden auch nicht aussteigen. Und deshalb diese neue Idee von Frau von der Leyen, wiederum neoliberale Reformen, die letztendlich in denselben Denkschemata verbleiben, die uns bisher schon an den Rand dieses Wahnsinns gebracht haben. Das heißt also, neoliberale Reformen heißt, wir verbleiben im System. Wir halluzinieren uns selber wieder diese Freiheit. Sie reden ja immer von Freiheit. Da muss man mal fragen, von welcher Freiheit reden die eigentlich? Es ist die Freiheit zur grenzenlosen Ausbeutung des Planeten, zur grenzenlosen Ausbeutung der Mitwelt und aber auch der Menschen und der Arbeitskraft anderer Menschen. Das muss man eben auch ganz klar sehen. Neoliberalismus will nicht das Gute für die breite Bevölkerung, sondern hat ja auch angerichtet eine unglaubliche Einkommenskonzentration. 26 Milliardäre besitzen so viel wie 3,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Da könnte man doch mal irgendwie auf die Idee kommen, da ist doch etwas ganz grundsätzlich nicht richtig. Da läuft doch was grundsätzlich falsch.
Es gibt einige Anhaltspunkte dafür, dass Eliten, Herrscher bestens darüber informiert sind, wozu das alles führen wird. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Bericht von Pentagon aus dem Jahr 2003, einen nicht öffentlichen Bericht über den kommenden Klimawandel. Das Pentagon wusste das schon 2003, es wusste auch, welche Kriege damit verbunden sein werden. Und trotzdem hat man nichts getan, um dieses Apokalypse-Szenario, das wirklich ein Apokalypse-Szenario ist, irgendwie zu verhindern. Man bereitet sich nur darauf vor. Man verhindert es nicht.
Absolut.
Warum ist das so?
Ja, weil Sie sehen müssen, dass das Pentagon ist eine Kriegsmaschine. Und nur dazu da, Kriege zu führen und Kriege zu gewinnen, so sagen Sie es selber. Und das Hervorstechende der Strategie der USA ist eben die Weltherrschaft. Das können Sie in allen Sicherheitspapieren nachlesen. So, und jetzt ist die zentrale Frage, wieso interessiert sich eigentlich dieses Pentagon so für die Klimafrage? Eine ganz spannende Angelegenheit ist das. Und soweit ich weiß, gehen ja auch die ersten Analysen bereits in die 90er Jahre zurück. Dann kam diese Studie, von der Sie sprachen, 2003. Da kommen aber noch sehr viel weitere hinzu. Dann geht es um die Frage auch, 2007 kommt aus meiner Sicht die entscheidende Studie, dann weiter geht es 2014, 2015, 2017, 18, 19. Immer weiter verdichten sich für das Pentagon die Zeichen des Klimawandels als Friktion. Und das ist das Entscheidende. Karl von Clausewitz hat schon gesagt in seinem Buch vom Kriege, der Klassiker, das Schlimmste eigentlich fürs Militär sind Friktionen. Also alles das, was nicht vorhersehbar ist und das, was die Kampfkraft schwächt. So, und auf genau demselben Trip ist das Pentagon auch. Und deshalb sagen die, der Klimawandel ist für uns Fakt. Der wird von denen überhaupt gar nicht angezweifelt. Die diskutieren auch nicht, ob Menschen gemacht, ob nicht Menschen gemacht, interessieren die sich gar nicht für. Die sagen, absolut ist Fakt. Alle Daten sind für uns soweit verfügbar, gehen in diese Richtung. Und vor allen Dingen muss man eben sehen, dass die USA ja die Welt in sechs Kommandozentralen, sechs Kommando- und Operationsgebiete eingeteilt haben: Northcom, Southcom, PACCOM, CENTCOM, AFRICOM und EUCOM. Die ganze Welt ist also in militärische Kommandogebiete eingeteilt. Und aus diesen Kommandogebieten laufen, und das ist deren Auftrag, der Oberbefehlshaber dieser Kommandogebiete, klimarelevante Ereignisse, Daten und so weiter einzuspeisen in die Zentrale. Und da muss man eben mal sehen, was das für eine Datenlage dann auch ist. Die USA verfügen über etwa 4000 Militärstützpunkte im eigenen Land und etwa 800 bis 1000, das weiß keiner so genau, international. Also aus all diesen Sektoren fließen, aus all diesen Kommandogebieten fließen die Daten zusammen. Und sie konzentrieren sich aber in ihren Vorbereitungen auf 5 oder 6 wesentliche Sektoren. Sie sagen, dieser für uns feststehende Klimawandel als Militär wird zu wiederholten Überschwemmungen führen, zu Dürren, Desertifikation, also Verwüstung in Anführungszeichen von Land, gigantischen Stürmen, Waldbränden, Buschbränden und dem auftauenden Permafrost. Das sind alles ganz wichtige Ereignisse für uns als Militär, die uns in unserer Handlungsfähigkeit, Kriege zu führen, beschränken als Friktionen, in Klammern nochmal von Clausewitz. Diese ganzen Probleme, die das Militär auf sich zukommen sieht, verdichten sich dann eben in kriegerischen Auseinandersetzungen in besonders betroffenen Ländern selber. Sie gehen davon aus, von Großwetterereignissen, verstärkten Hurricanes, mit allen verbundenen Desastern, Infrastrukturzerstörung und so weiter und so weiter. Das Militär hilft teilweise auch bei großen Naturkatastrophen in den USA selber. Aber wir wollen nicht vergessen, das Militär ist nicht dazu da, den Arbeiter-Samariter-Bund zu spielen. Die haben einen anderen Job.
Ja, und das ist der Job der Herrschenden, es irgendwie zu richten. Aber sie, um jetzt nochmal auf das zurückzukommen, was man machen kann, auch als Eliten, als Herrschende. Es gibt Reformen, die nicht vom Militär ausgehen, sondern von Ländern, von Deutschland und so weiter und so fort. Es gibt ein gutes Zitat von Jens Wernicke, einem der Herausgeber des Buches. Wir müssen dagegen angehen, dass Umweltschutz von Reichen für Reiche sowie deren Profite organisiert wird. Es dreht sich also tatsächlich immer alles um Geld. Das, was gemacht wird, dient dann wiederum nur darum, dass bestimmte Konzerne, sei es jetzt Elektroautos oder was auch immer, dass man sich immer mehr bereichert und bereichert. Man will diesen Teufelskreis gar nicht durchbrechen.
Nein, man will aus dem marktradikalen System, aus der Profitmaschine nicht aussteigen. Das ist eigentlich die zentrale Aussage. Ich darf noch mal auf den Untertitel, der ist für mich ja mindestens genauso wichtig wie der Haupttitel. Die Ökokatastrophe heißt dieses Buch. Den Planeten zu retten heißt, die Eliten zu stürzen. Genau darum geht es. Die haben uns die Misere maßgeblich eingebrockt. Aber die Verbraucher, wenn man so schön sagt, machen ja so schön mit. Dafür hat man aber einen gigantischen, über die Jahrzehnte installierten Gehirnwaschapparat, damit die alle so eingestellt und mitlaufen, dass das für das System absolut funktional ist. Aber die herrschenden Eliten werden ihren Kurs aus meiner Sicht nicht ändern. Deshalb Elitensturz als grundlegende Voraussetzung, wenn das mit diesem Planeten nochmal in irgendeiner Weise gut gehen soll.
Also die Politik und die Wirtschaft sind ja sehr in unserer Welt sehr miteinander verbunden, verflochten. Man kann sich schwer vorstellen, wie das anders aussehen kann. Wenn das, was Sie jetzt vorschlagen, wenn wir uns jetzt utopischen Gedanken hingeben, stellen wir uns vor, wir fahren jetzt unsere komplette globalistische, kapitalistische Welt zurück, wie auch immer das aussehen sollte. Was bleibt denn? Man kann sich eine Welt außerhalb dieses Systems gar nicht vorstellen. Was bleibt denn, wenn man Globalismus und Kapitalismus komplett abschafft? Dann stehen wir vor einem Scherbenhaufen, der anscheinend gar nicht funktionieren kann.
Das wird sich ja zeigen. Sie müssen ja bitte berücksichtigen, der Scherbenhaufen, vor dem wir heute bereits stehen, ist ja angerichtet. Das muss man sehen. Das heißt, dieses globalistische, kapitalistische System, was wir als Zivilisation bezeichnen, ist ja ein Desasterkapitalismus, wie gesagt, der diesen Scherbenhaufen angerichtet hat. Und wenn wir also zurückgehen wollen aus diesem Wahnsinnssystem, geht das sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber dieses System mit dem Scherbenhaufen, mit dem gigantischen, ist über Jahrzehnte angerichtet worden. Es gibt keinen Grund, zumindest in Teilen oder in erheblichen Teilen, auch wieder, sagen wir mal, zurückzugehen und sich wieder auf Demokratie, Vorortdemokratie zu konzentrieren, die Bevölkerung mit einzubeziehen, wie sie sich vorstellt, dass sie in Zukunft leben möchte und nicht von Herrschaftseliten, die sich immer weiter von der Bevölkerung entfernen, raus aus dem nationalen Kontext, rein in das transnationalisierte, entdemokratisierte Europa, am besten noch eine Weltregierung. Das ist doch grotesk. Nicht? Dann ist Demokratie sowieso, ich sehe auch keine Demokratie mehr, dann ist die vollkommen abgefrühstückt und wir müssen einfach bestimmte Kompetenzen, die uns vielleicht auch ein weiteres Überleben sichern, die müssen wir wieder zurückholen in die Bevölkerung als zentraler Bestimmungsfaktor, der dann sagt, was die Eliten zu tun haben. Heute bestimmen die Eliten, wie wir zu laufen haben. So war Demokratie aber eigentlich nie gedacht.
Das heißt, der Wandel muss von unten kommen. Dafür müsste ja ein sehr radikales Umdenken auch in der Gesellschaft kommen, meines Erachtens nach. Es reicht nicht sogar einmal die Woche zu Fridays for Future zu gehen. Man müsste ja komplett sein, vor allen Dingen Konsumverhalten überdenken. Das heißt, was wir anziehen, was wir essen, was wir trinken, was wir Häuser wir bauen, wie wir uns alles fortbewegen. Man muss alles überdenken.
Du bist ein Teil des Ganzen. Du bist ein Teil des Ganzen. Du bist aber nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen. Und das macht natürlich auch einen Großteil der Verzweiflung aus, weil man ja sieht, oder viele Menschen, die sich ja schon anders verhalten, die sich ökologisch gut und sinnvoll verhalten und das Richtige machen, die sehen ja, aber um mich herum ändert sich ja gar nichts.
Ja, es gibt dann genug Menschen, die ein, zwei, dreimal am Tag Fleisch essen, die einmal die Woche Jeans bei Primark kaufen und das gar nicht damit in Verbindung setzen.
Richtig.
Dass es in der dritten Welt bergab geht.
Absolut. Wenn wir nicht erkennen als Verbraucher, dass es 10 ausgerissene Hühnerschenkel für 2,98 Euro nicht geben darf, weil es ist einfach unmöglich, so etwas halbwegs ökologisch produziert auf den Lebensmittelmarkt zu werfen. Und vor allen Dingen, dass die Tentakel dieser Fleischproduzenten bis in die Abholzung der Regenwälder reicht. Wenn sie das endlich mal kapiert hätten und auch internalisiert hätten, dann wären wir einen kleinen Schritt weiter. Ich sage nicht, dass das individuelle Konsumverhalten den Planeten rettet. Da glaube ich auch nicht von. Wir brauchen neue Eliten. Wir brauchen Eliten, die nicht vollkommen verstrahlt sind, die vollkommen, sagen wir mal, abseits der Realitäten operieren, die für uns in Zukunft das Überleben möglich machen. Wir brauchen einen Gesamtansatz und den müssen wir zusammenfinden. Und niemand hat da ein Patentrezept, mit Sicherheit nicht.
Vielleicht der Papst, wenn wir jetzt noch eine Ebene höher gehen. 2015 veröffentlichte Papst Franziskus eine Verlautbarung, Enzyklika Laudato Si heißt sie, über die Wichtigkeit von Umweltschutz. Und ich zitiere, über die Sorge für das gemeinsame Haus. Was waren da die wichtigsten Punkte? Und glauben Sie, dass das eine Ebene sein kann, wo man doch die Gemüter etwas bewegen kann? Also wenn es vom Papst ausgeht, oder ist das auch nicht genug?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil in dem Augenblick, wo wir noch eine Ebene höher steigen, sind wir ja bei den zentralen, fundamentalen ethischen und moralischen Fragen angekommen, philosophischen Fragen angekommen. Und das ist das ja letztendlich, was der Papst gemacht hat. Ich bin absolut nicht religiös, aber ich kann nur sagen, jedem ist empfohlen, wenn man auch diesen religiösen Aspekt jetzt mal etwas beim Lesen etwas unterdrückt, es ist ein unglaubliches Manifest, was der Papst da hingelegt hat. Er sieht sich ja auch selbst, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Namensgebung, in der Kontinuität des Franz von Assisi als Ordensgründer, auch als Heiliger, aber für uns als Weltliche ist natürlich so ein großartiges Vorbild wie Franz von Assisi in erster Linie zu sehen als Träger des Humanismus, als Träger eines ganzheitlichen Denkens. Er sprach mit den Vögeln und den Tieren, zeigt aber im Grunde genommen, er sah sich als Teil, als Mensch, als Teil dieser Welt. Und in diesem Sinne ist eben auch diese Umweltenzyklika zu sehen. Und aus meiner Sicht ist es gar kein Zufall, dass dieser Papst, wie im Gegensatz zu vielen anderen früher, in der Mediendebatte und in den Medien kaum eine Rolle spielt. Das ist ein kulturrevolutionäres Pamphlet, was er hier hingelegt hat. Und er geißelt die Scheinreformen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Sowas wie Green New Deal, so ein Schwachsinn, käme dem gar nicht in den Sinn. Ja, diese Scheinlösungen, er wendet sich gegen Scheinlösungen. Wie ich gesagt habe, er ruft zur kulturellen Revolution auf. Er hat im Fokus all die Umweltprobleme, die wir vorhin skizziert haben. Die Wasserfrage, den Verlust der biologischen Vielfalt, die Verschlechterung der Lebensqualität und auch den Zusammenbruch des sozialen Lebens. Es ist ein grandioses Werk, was dieser Mann sicherlich nicht alleine zu Papier gebracht hat. Er geißelt weiter die Machthaber, die wir auch geißeln. Die Dummheit, die Ignoranz, die Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Gefühllosigkeit. Dieses verdammte zweckrationalistische Denken, nach dem alles gestattet ist, was möglich ist, das ist doch auch der Wahnsinn dieser Zeit. Das alles nimmt er aufs Korn und er prangert an die Rücksichtslosigkeit unseres Wirtschaftssystems, unserer Wirtschaftsweise. Er geißelt jetzt nicht per Wort den Kapitalismus, er geißelt unsere Wirtschaftsweise und damit den Kapitalismus unserer aktuellen Prägung. Er geißelt das Finanzwesen, die Technologiegläubigkeit und die Unterwerfung der Politik unter die Konzernwirtschaft und das Finanzwesen. Also es ist ein gigantisches Werk aus meiner Sicht. Das sollte jeder gelesen haben. Und wenn die CDU sich auch nur im Ansatz an das halten würde, was da drin steht, dann könnte man sie vielleicht sogar wählen. Aber da war doch dieser Parteitag vor kurzem, da war Greenpeace da und Greenpeace hat denen das C weggetragen, das Christliche. Das war schon mal gut. Den hätten sie auch noch das D raustragen sollen, das Demokratische, und übrig bleibt eine Union von Kriegstreibern, eine Union der Wachstumsfetischisten und des immer weiter so und bis hin den Untergang. Also, CDU-Leute, lest mal Laudato Si, ja, die Umweltenzyklika des Papstes, die macht euch richtig schlau.
Und zwar vor der Greta-Ära noch, das war 2015. Ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt da gehört habe, war, dass der Mensch doch Teil der Schöpfung der Welt ist. Das ist, glaube ich, das, was vielleicht abhanden gekommen ist. Vielleicht hatten wir das nie, ich weiß es nicht, aber zumindest ist es jetzt nicht da. Wir fühlen uns oben, wir sind hier oben und alles weiter unten.
Genau.
Was
genau.
Weiter unten ist, interessiert uns nicht. Das saugen wir aus für unseren Profit.
Wir saugen es aus, wir lutschen es aus. Man muss sich mal vorstellen, die Erdgeschichte ist ja schon ein bisschen älter als die Existenz des Menschen. Der stellte sich vor etwa 4,5 Millionen Jahren von 4 Beinen auf 2 Beine und lebte erstmal in der Savanne und strömte dann vor etwa 20.000, 30.000 Jahren aus über den ganzen Planeten. Also die Planetenbesiedlung durch den Menschen ist ja noch gar nicht so lange her, erd- und zeitgeschichtlich gesehen. Ja, und da war er aber noch Teil der Natur. Er entnahm natürlich auch der Natur, ganz klar. Und vor Tausenden von Jahren haben auch die Menschen rücksichtslos die Großtiere ausgerottet. Also so toll war das auch früher nicht, nicht? Das muss man ganz klar sehen. Nur dieses Hinaustreten aus der Natur, erfolgte dann im Zuge auch der Aufklärung, ich will damit die Aufklärung nicht geißeln, nur das ist eben ein bestimmter Strang der Aufklärung, der dieses zweckrationale Denken nach vorne gebracht hat und dass dann der Mensch glaubte, sich über den Planeten stellen zu können und sich den Planeten dienstbar zu machen. Das kann nur in die Hose gehen. Und wir sind dabei, dass das voll daneben geht.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man tatsächlich Verantwortung übernimmt als Mensch für diese Welt, was wir nicht machen, wenn wir uns drüber stellen. Das heißt, rationaler denken und Verantwortung übernehmen. Ich würde gern noch ein Zitat von Jens Wernicke anführen zum Schluss. Was wir dringender denn je brauchen, ist der pluralistische, basisdemokratische, außerparlamentarische, egalitäre Kampf vieler für Umwelt und wirkliche Demokratie gegen Umweltzerstörung und Elitenherrschaft.
Und gegen den Krieg.
Und gegen den Krieg. Was genau kann denn jeder Einzelne tun, wenn er das Gespräch jetzt mitverfolgt hat, wenn er das Buch gelesen hat und jetzt Tatendrang verspürt? Was kann ein Einzelner tun, um etwas zu bewirken und Verantwortung zu übernehmen?
Erstmal sein eigenes Verhalten grundsätzlich zu überprüfen, sein eigenes Konsumverhalten grundsätzlich zu überprüfen. Zu diesem Konsumverhalten gehört auch der Konsum der Massenmedien. Nicht? Man kann sich ja auch nicht nur schlecht ernähren, man kann auch seinen Geist sehr schlecht nähren. Und das passiert üblicherweise, wenn man die Herrschaftsmedien konsumiert, die nichts anderes sind als Medien, die die Herrschaftssicht vertreten. So ist das nun mal ganz einfach in einem solchen System, in dem wir leben. Also ganz wichtig, mindestens so wichtig wie ein Umstellen der Konsumbereitschaft auf einen völlig anders gearteten Konsum, ist eben sich der Gehirnwäsche zu entziehen als maßgeblicher Beitrag zur Selbstdisziplinierung und auch zur geistigen Gesundung, möchte ich mal sagen. Das ist das A und O aus meiner Sicht. Diese mentale Selbstbefreiung aus diesem gigantischen Teufelskreis des Informationskrieges, in dem wir uns befinden. Und ich sage nochmal, das ist eine echte Hygienemaßnahme. Und das ist so, solche Medien gibt wie RT oder auch ihre Kollegen Sputnik News, das ist aus meiner Sicht erstmal ein großer Lichtblick. Denn wenn die Medien ja, die wie wir sie traditionell kannten, wir hatten ja vor 30 Jahren, wurde ja ganz anders auch geschrieben in den Mainstream-Medien, von denen waren manche auch gar nicht so mainstreamig. Das aber heute vollkommen anders. Das sind klassische Herrschaftsmedien geworden. Da finden Sie auch schon mal noch eine Perle, keine Frage. Aber diese grundsätzlichen Dinge, die diskutiert werden müssen, die die Gesellschaft zum Aufbruch treiben, gegen all den Wahnsinn, den wir jetzt hier auch nur überblickshaft hier skizziert haben, die bedürfen eben neuer Medien und dazu gehört RT, da gehört Sputnik, dazu gehören die alternativen Medien im Netz und so weiter. Und deshalb werden wir ja auch hinlänglich attackiert, nicht? Das ist ja auch ganz spannend zu betrachten, nicht? Wir sind ja alles Putin-Freunde. Also diese ganzen dummen, schwachsinnigen Etiketten, mit diesem Etikettenkleben, mit dem da operiert wird, sich da vollkommen immun gegen zu machen.
Rubicon gehört natürlich auch zu den alternativen Medien, die auf jeden Fall zur geistigen Gesundheit gehören, genauso wie das Buch Die Ökokatastrophe. Sehr wichtig, ein sehr gutes Buch. Herr Mies, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Ich hoffe, es regt viele zum Nachdenken an und zum Lesen.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Das war der RT Deutsch Podcast.